Herzlich willkommen auf cduradio.de. Sie hören nun eine Produktion der CDU-Ortsunion Herford-Nordstadt. Hallo, hier ist wieder Dirk Werner von der Herforder Nordstadt-CDU. Auch in diesem Jahr war ich wieder zu Gast beim Grünkohlessen der CDU-Ortsunion Herford-Mitte und habe für meinen Amtskollegen Jörg Haferkorn die Aufzeichnung übernommen. Diesmal war Steffen Kampeter, der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, zu Gast. Nun ohne weitere Vorrede zur Aufzeichnung.
Herr Vorsitzender, lieber Herr Ruskamp, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung heute Abend zu Ihrem Grünkohlessen. Ich habe heute in den Kalender geguckt und festgestellt, bis Weihnachten esse ich 16 Mal Grünkohl und, oder Gans. Und deswegen, ich will Ihren Grünkohl nicht schmähen, aber ich habe gesagt, das fängst du gar nicht erst an. Ich glaube, ich will erstens ein Stück weit sagen zur aktuellen politischen Lage, zweitens ein paar Hinweise geben, weshalb ich glaube, dass Haushaltskonsolidierung trotzdem noch richtig ist, und Ihnen drittens ein paar Hinweise geben, wie ich als der Verantwortliche im Parlament die derzeitige Finanzkrise bewerte, oder ein paar Hinweise gibt, weil ja auch gerade da sehr viele Fragen sind. Ich hoffe, dass das Ihr Interesse findet und dass der Weg zwischen mir und dem Grünkohl dann nicht allzu beschwerlich ist, und zumal wir ja hier im Norddeutschen eher, ich komme ja nun wirklich aus Norddeutschland, denn nördlich der Porta Westfalica gibt es bis zur Nordsee keine Erhebung mehr. Was ist so? Ja, aber nicht. Da wohne ich ja. Der ist südlich von mir. Erstens, dies war keine schlechte Woche für die Union. Dazu konnten wir zum Teil nichts, aber zum Teil haben wir es auch selbst erarbeitet. Wozu wir nichts konnten, was wir aber wussten, was man nicht machen sollte, ist, der Wortbruch in Hessen ist gescheitert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was da sich abgespielt hat, war ja auch für den Kanzlerkandidaten der SPD und amtierenden Parteivorsitzenden, oder ich weiß gar nicht, ist Müntefering oder er, aber für die beiden da an der Spitze, Müntefering und für Steinmeier, ja, eine Situation, vor der sie versagt haben. Denn sie behaupten zwar beide, man könne mit den Linken nicht zusammenarbeiten, aber sagen dann im nächsten Satz, sie wollen und wollten in Hessen nicht eingreifen. Und wie labil ein solches Bündnis unter Beteiligung der Kommunisten ist, hat ja nun auch Frau Ypsilanti erfahren müssen, dass nicht nur eine einzelne Dame aus der Fraktion, sondern drei weitere Personen ihr die Gefolgschaft verweigert haben und wir am 19. Januar, glaube ich, in Hessen Neuwahlen haben. Und wir tun gut daran. Im Übrigen einen Wert, den ich gelegentlich in der Partei, der schon ein bisschen spießig ist, nämlich Geschlossenheit, jetzt auch als unsere Stärke in Hessen darzulegen. Die CDU Hessen hat geschlossen zu Roland Koch gestanden, auch nach dieser katastrophalen Wahlniederlage. Roland Koch hat dazugelernt, auch in der Außendarstellung, wie ich das finde. Und wir haben jetzt gute Chancen, aus dem Desaster der SPD gestärkt wieder einen Regierungsauftrag in Hessen zu erhalten. Ich glaube allerdings auch, das ist die zweite Schlussfolgerung, die ich aus Hessen ziehe, dass die Empörung darüber, dass man mit der Partei Die Linken zusammenarbeitet, ausbaufähig gewesen ist in der Breite der Bevölkerung. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich glaube, dass wir über die Partei Die Linke auch die Menschen hier ein bisschen in der Region besser informieren sollten. Die Linke im Westen und im Osten sind zwei sehr unterschiedliche Gruppierungen. Im Osten ist es ein Sammelsurium im Wesentlichen von Vertretern des alten DDR-Regimes. Und wenn ich in der Zeitung lese, was gerade jüngere Menschen 19 Jahre nach dem Fall der Mauer über die DDR wissen, glaube ich, müssen wir auch über diesen Teil von Die Linke wieder einmal reden. Denn es hat sich ja so eine gewisse Kuschelnostalgie eingestellt, auch in Teilen der CDU, aber vor allen Dingen in Teilen der unpolitischen Bevölkerung, dass die DDR vielleicht eine Diktatur war, aber da gab es wenigstens Kinderkrippen Und da wurde für die Menschen gesorgt. Das erinnert mich so ein bisschen an etwas verklärte Vorstellungen über den Nationalsozialismus, wo bestimmte Dinge völlig ausgeblendet worden sind in der ersten deutschen Diktatur und man aus einer gewissen Distanz heraus meinte, es gäbe beispielsweise, hätte eine gute Infrastruktur gegeben. Für die Gesamtschau der ersten deutschen Diktatur reicht das allerdings beileibe nicht aus. Sondern wir müssen auch über das Unrecht reden, was den Einzelnen und die Willkür, was den Einzelnen dort getroffen hat. Dieser Woche hat im Haushaltsausschuss hat Frau Lötsch, eine Vertreterin von Die Linke, ein Beispiel gebracht, dass Frau Klaasfeld seinerzeit Herrn Kiesinger geohrfeigt hat, die sich da sehr für die Verfolgung von Nationalsozialisten berührt. Ich fand das schon einigermaßen dreist. Hätte in dem Land, wo Frau Lötsch die Verantwortung mit übernommen hat, zum gleichen Zeitpunkt jemand den dortigen Repräsentanten geohrfeigt, wäre der anstatt zu einem Helden, zu einer Heldin geworden, wäre er nach Hohenschönhausen oder in andere Stasi-Untersuchungsgefängnisse ohne rechtsstaatliche Verfahren gekommen. Und über diese und viele andere Dinge muss man reden. Ich will eine Erfahrung aus dieser Woche schildern. Ich hatte eingeladen den Leiter von Hohenschönhausen. Hohenschönhausen, das Stasi-Untersuchungsgefängnis im Ostteil Berlins, wo bis weit nach 1990 hinein unter Missachtung aller rechtsstaatlichen Grundsätze Menschen malträtiert worden ist. Zu einer Veranstaltung im Rahmen der Adenauer-Stiftung, zu der gewöhnlich 100 bis 120 Leute kommen. Da waren 270 Leute. Überschrift der Veranstaltung, wie war es eigentlich wirklich in der DDR? Und diese Frage müssen wir auch stellen, wenn man mit einer Partei wie Die Linke zusammenarbeitet und weiß, dass im Osten der Teil dort vorhanden ist, der im Wesentlichen mit dem alten Regime verwoben ist, ist es vielleicht auch nicht völlig falsch zu wissen, was in diesem Regime war. Und im Westen ist die Partei Die Linke ein Sammelsurium von frustrierten Sozialdemokraten und Menschen, die mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht viel am Hut haben. Wenn ich die Frau Höger mir beispielsweise anschaue und viele andere in der Partei Die Linke, dann kommen sie eher aus dem DKP-Umfeld. Und wenn früher ein Sozialdemokrat gesagt hätte, er würde mit einem DKP-Mann zusammen oder DKP-Person zusammenarbeiten, wäre die Empörung in der SPD groß, in der Union noch viel größer. Wir müssen auch über diesen Verfassungsrandbereich, der von Die Linke dort passiert worden ist, deutlich reden. Und wir dürfen Die Linke nicht sozusagen zum Repräsentanten von etwas sein, was soziale Gerechtigkeit in diesem Land ist. Wir christlichen Demokraten dürfen keinesfalls vergessen, dass es kein einziges Sozialsystem gibt, von der Rentenversicherung, von der Krankenversicherung, von der Arbeitslosenversicherung bis hin zur Pflegeversicherung, das nicht von einem christdemokratischen Sozialminister eingeführt worden ist. Der Sozialstaat der Bundesrepublik Deutschland ist ein Produkt christdemokratischer und christsozialer Politik. Und deswegen dürfen und müssen wir uns auch nicht verstecken gegenüber anderen Menschen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt meinen, sie hätten das Soziale gepachtet. Nur dass wir vielleicht ein anderes sozialstaatliches Verhältnis haben, mag auch klar sein. Aber auch da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir können stolz sein auf das, was Christdemokraten in den vergangenen 60 Jahren in diesem Land aufgebaut, geleistet haben. Und dazu gehört auch ein funktionsfähiger Sozialstaat, der mir in manchen Bereichen vielleicht zu engmaschig gespannt ist und vielleicht auch zu wenig Eigenverantwortung innehat. Aber man kann keinesfalls behaupten, dass insbesondere auch im internationalen Vergleich wie in diesem Land etwas wie soziale Kälte herrscht oder dass tatsächlich jemand allein gelassen wird. Es gibt soziale Ungerechtigkeiten und es gibt Aufgaben zu lösen. Aber das dichteste soziale Netz in Europa dürfte mit in der Bundesrepublik Deutschland gespannt worden sein. Wir sollten die Kompetenz über die Fürsorge für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, nicht aus der politischen Mitte, aus der Union herausgeben. Und wir dürfen sie keinesfalls den Linken überlassen, denn die wollen keinen Sozialstaat, sie wollen einen totalen Staat, der statt Fürsorge und Miteigenverantwortung, Bevormundung und Umverteilung zum Gegenstand haben. Das ist eigentlich nicht unser sozialstaatliches Verhältnis. Deswegen wollte ich das an dieser Stelle mal etwas gesamt- und grundpolitisch als Entgegnung auf diesen unverschämten, unglaublichen und ungeheuerlichen Versuch, gemeinsam mit Verfassungsfeinden und frustrierten Totalstaatsanhängern in Hessen gemeinsame Sache zu machen. Gut, dass das gescheitert ist. Wir sollten jetzt Roland Koch und die hessische CDU in ihrem Bemühen unterstützen, am 19. Januar einen klaren Regierungsauftrag zu bekommen. Das ist meine erste Anmerkung. Meine zweite Anmerkung, Sie haben in diesen Tagen vielleicht gelesen, dass das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes nicht, wie wir das ursprünglich vorhatten, im Jahre 2011, sondern vielleicht etwas später erreicht wird. Viele sagen auch, warum konsolidieren wir eigentlich diese Haushalte? Schulden machen ist doch so schön einfach. Und viele in den Ratsfraktionen wissen ja auch, dass wenn man nicht gerade im Haushaltssicherungskonzept ist, so ein bisschen mehr Schulden ist zumindest einfacher, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, als wenn man erklärt, warum man diese Einrichtung schließt bzw. jene Investition nicht tätigt. Schulden ist ein süßes Gift, dem auch wir gelegentlich erlegen sind. Ich hingegen bin aber der Auffassung, dass unbeschadet der wirtschaftlichen Situation Konsolidierung, also auf Dauer nicht mehr auszugeben, als man hereinbekommt, ein Markenkern von Union bleiben muss, denn Konsolidierung ist die Voraussetzung, dass man überhaupt Politik machen kann. Es gibt keinen Staat, der pleite ist, wie beispielsweise jetzt Ungarn oder die Ukraine oder Argentinien, in dem es eine geordnete Politik gibt. Staaten, deren Staatsfinanzen in Unordnung sind, sind nicht handlungsfähig. Und deswegen kann man auch aus der Geschichte der Bundesrepublik an einem guten Beispiel deutlich machen, dass Sparsamkeit bedeutet, dass man überhaupt erst politikfähig ist. Ich will dies an dem Beispiel deutlich machen von Gerhard Stoltenberg, den ich, wie ich finde, erfolgreichsten Finanzminister, den wir in Deutschland bis dato hatten. Gerhard Stoltenberg hat 1982 mit der Wendewahl, manche werden dabei gewesen sein, wenn ich mich umschaue, aber auch nicht alle. Mit der Wendewahl hat er einen völlig aus dem Ruder laufenden Staat von der sozialliberalen Koalition übernommen. Wir haben den Menschen gesagt, jetzt müssen wir umsteuern, Umbau des Sozialstaates, schlanker ein bisschen, mehr Eigenverantwortung, und hat im Jahre 1989 nahezu einen ausgeglichenen Bundeshaushalt vorgelegt. Das geht ja irgendwie schon unter. Und dieses war die Voraussetzung, dass als im Jahre 1989 die Mauer fiel, wir überhaupt ernsthaft überlegen konnten, handlungsfähig waren als Staat und finanzielle Leistungsfähigkeit, die Wiedervereinigung, die entgegen erster Annahmen nun zweifelsohne nicht aus der Portokasse zu finanzieren war, auch tatsächlich zu gestalten. Stellen Sie sich allen Ernstes mal vor, das hätte uns in einer sehr schwierigen Situation erwischt. In welch chaotischer, ich will nicht behaupten, dass es keinen Chaotismus bei der Wiedervereinigung gegeben hat. Das war ja, ich bin 1990 ins Parlament gewählt worden, wir haben da schon Gesetze gemacht, wo ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen hätte für das eine oder andere. Und das hat aber auch die Zeit geboten. Aber stellen Sie sich mal jetzt wirklich nur mal vor, wir hätten unseren Laden nicht in Ordnung gehabt. Dann wären wir nicht handlungsfähig gewesen. Und wenn dann Helmut Kohl gesagt hätte, wir würden zwar gerne die Wiedervereinigung machen, aber wir können es uns nicht leisten, dann wäre das größte historische Versagen gewesen, was glaube ich dann. Das macht deutlich, der sparsame Staat ist der handlungsfähige Staat. Und ich will auch, und damit überleiten zu meiner dritten Bemerkung, deutlich machen, auch jetzt, als wir nach Rot-Grün den Staat in einer unordentlichen finanziellen Situation vorgefunden haben, war es richtig, auch mit unangenehmen Entscheidungen wie Mehrwertsteuererhöhung, sowohl den Bundeshaushalt von einem riesigen strukturellen Defizit von etwa 60 Milliarden auf eine Nettokreditaufnahme im laufenden Jahr von etwa 12, 13 Milliarden Euro zurückzuführen. Ich stelle mir mal vor, wenn die Bundeskanzlerin mich angerufen hätte, wie sie es getan hat, als sie an diesem Rettungspaket für die Banken tätig gewesen wäre und ich hätte auf meinem Schreibtisch liegen gehabt, die finanzielle Situation von 2005. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hätte wirklich mich ins Bett gelegt und mir die Decke über den Kopf gezogen und gesagt, es ist schon schlimm und jetzt geht hier aber wirklich die Post ab, und es führt in die Katastrophe. Und ich fand das eine sehr formidable Ausgangssituation, dass wir gesagt haben, wir haben unmittelbar den ausgeglichenen Haushalt vor Augen. Jetzt kommt eine historisch einmalige Situation, die wir uns im Übrigen ja nicht gewünscht haben, anders als die deutsche Einheit, wo wir staatspolitisch, wirtschaftspolitisch und finanzpolitisch handeln müssen. Und die Konsolidierungspolitik der 3,5 Jahre der großen Koalition, der Regierung von Angela Merkel, war die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt handlungsfähig waren. Und jetzt will ich überleiten eben zu meinem dritten Punkt. Was ist da überhaupt passiert? Die Leute fragen mich ja auch, warum haben wir das gemacht? Das Erste, was ich sagen möchte, am linken und am rechten Spektrum gibt es eine gewisse Distanz zu dem, was wir Finanzwirtschaft oder Finanzindustrie nennen. Auch in der bürgerlichen Mitte spüre ich, dass Geld verdienen, wenn es mit der Maschine erfolgt oder hinterm Flug geschieht, dass das was Anständiges ist, weil man das auch fühlt, weil der Schweiß, den man abends sich abwäscht, wenn man da kräftig auf dem Acker was bewegt hat, das ist was Reales. Und dass diese Erträge über diese finanzwirtschaftlichen Aktivitäten mit einer gewissen Skepsis begegnen. Deswegen will ich erstmal sagen, brauchen wir eigentlich so internationale Finanzwirtschaft? Wir alle für unsere privaten Geschäfte wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn ich dann beispielsweise mal herumschaue, ob der eine oder andere hier nicht in einem Unternehmen tätig ist, wo es auch Export gibt, wird die Antwort, ob man auch international tätige Banken braucht, weil die örtliche Sparkasse zwar gut, aber eben nicht unbedingt international ist, und das gilt im Übrigen auch für die Volksbanken, dann braucht man auch eine Bank, wo man nicht nur Deutsch spricht. Das ist nun mal so. Das ist meine Lebenserfahrung und ist auch die Lebenserfahrung vieler Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht nur hier im unmittelbaren Bereich haben. Deswegen glaube ich, dass ein funktionsfähiges Finanzsystem, wo Sparkassen, wo Volksbanken und auch die Privatbanken ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen können, ein öffentliches Gut ist, ähnlich wie die Infrastruktur, die uns morgens mit unserem Auto auf hoffentlich funktionsfähigen Straßen, wir nähern uns ja bei der B239 endlich einem Stadium, das akzeptabel ist. Und ich darf ja auch sagen, dass nach 40 Jahren es uns gelungen ist, den Spatenstich in Bad Oeynhausen zu machen. Auch im Übrigen ein Erfolg unserer Regierung. Auch dafür braucht man im Übrigen solide Haushalte, dass man ein so großes Projekt macht. Aber dass dieses öffentliche Gut, funktionsfähiges Finanzsystem gefährdet war, das hat gerechtfertigt, dass der Staat eingreift. Denn stellen wir uns doch mal etwas salopp vor, nicht nur in dem Unternehmen, das international tätig ist. Wenn Sie morgen zum Geldautomat gehen würden und stellen fest, da kommt nichts raus, eine lange Schlange vor Ihrer örtlichen Bank oder Sparkasse oder Volksbank sehen, wo Leute ganz aufgeregt herumschnattern und dann sich in Vergegenwärtigung diese historischen Bilder von 1929, 1931 oder gerade von einer englischen Bank, die da hieß Northern Rock, wo die Leute in der Schlange vor der Tür sind. Ich will mir gar nicht ausmalen, was in einer solchen Situation hier in Deutschland los gewesen wäre. Deswegen haben wir uns entschieden, dass als Ergebnis der Finanzkrise wir unser nationales Finanzsystem gängig halten wollten, weil wir befürchtet haben, dass es einen Dominoeffekt gibt, dass es lange Schlangen vor den Bankschaltern gibt und die jetzt sich abzeichnende schwierige wirtschaftliche Herausforderung wäre fundamental schwieriger gewesen. Wir hätten nicht eine angekündigte Weltrezession gehabt, wir hätten eine Depression gehabt mit Massenarbeitslosigkeit, sozialen Verwerfungen und insgesamt. Deswegen war es richtig, hier einzugreifen. Warum ist das so weit gekommen? Ich glaube, dass zwei Dinge jetzt vielleicht einmal. Erstens, ich glaube nicht, dass die Idee des Marktes versagt hat, sondern dass die Regeln der Finanzwirtschaft oder der Finanzindustrie versagt hat, nicht die Idee des Marktes. Im Gegenteil, die Bundeskanzlerin hat relativ früh gesagt, dass vieles in diesem Finanzmarktsystem eigentlich nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft stärker ausgerichtet sein müsste. Und Maß und Mitte ist in vielen Bereichen im Finanzwesen verloren gegangen. Maß und Mitte, dieses schöne Wort von Röpke, was Ludwig Erhard immer wieder aufgegriffen hat als Leitbild seiner Wirtschaftspolitik, ist im Finanzbereich verloren gegangen. Und es ist nicht nur deswegen verloren gegangen, weil dort Manager zu viel Gier und Verantwortungslosigkeit hatten, sondern weil auf der anderen Seite auch Kunden nicht sehr zufrieden waren mit Sparbuchzinsen, sondern sie wollten eigentlich auch mehr. Schuld und Verantwortung sind auch im Bereich der Politik und der Aufsicht zu suchen, aber auch in der Finanzwirtschaft. Nur hilft uns die Frage der Schuld nicht zwangsläufig weiter, die Probleme zu lösen, sondern die Ursachen müssen bekämpft werden. Wie können wir Maß und Mitte in der Finanzwirtschaft wiederherstellen? Welche Regeln waren falsch, dass Maß und Mitte als Zentrum der Finanzierung verloren gegangen sind? Und darum, glaube ich, wird die nächste Debatte neben der Feuerwehraktion zu verhindern, dass das Bankensystem kollabiert, zu sein, die Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Jetzt erstmal, was haben wir als Feuerwehr gemacht? Und dann, was wollen wir als Schlussfolgerung ziehen? Als Feuerwehr haben wir im Wesentlichen zwei Dinge gemacht. Erstens, wir haben einen sogenannten Liquiditätsschirm gemacht. Was macht die Sparkasse, wenn sie ihr Geld geben? Die tut es nicht unten in den Tresor, sondern sie verleiht es an anderen. Unter anderem und ganz, ganz wesentlich an andere Banken. Und dieser sogenannte Interbankenmarkt, der auf Vertrauen beruht, das wichtigste Gut von der privaten Ehe bis zur Finanzwirtschaft, dieser Interbankenmarkt war völlig nach dem Pleite der Lehman Brothers Bank kaputt gegangen. Und es gab nur noch eine Bank in Deutschland, die Geld bekommen hat, das war die Deutsche Bundesbank. Jeden Abend kamen 150 Milliarden Euro bis 200 Milliarden Euro auf dem Parkplatz, etwas übertragen bei der Bundesbank, die früher anderen Banken zur Aufrechterhaltung ihrer Liquidität gingen. Warum trauten die Bankdirektoren nicht einander, wie früher, wo sie sich das Geld unter abends über Nacht oder eine Woche lang ausgeliehen hatten, was sie sozusagen selbst für ihr eigenes Geschäft brauchen? Weil sie sich nicht sicher waren, dass sie ihr Geld zurückkriegen. Diese sogenannte Vertrauenskrise hatte bis weit ins Sparkassenwesen, bis weit die Deutsche Bank, die Commerzbank, sie hatte alle erfasst. Und deswegen haben wir eine Art Versicherung über diesen Interbankenhandel gemacht. So eine Art Haftpflichtversicherung, will ich übertragen sagen. In der Politikersprache ist das ein Liquiditätsschirm. Aber es ist eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 400 Milliarden Euro. Eine Haftpflichtversicherung schließt ja hier auch keiner im Raum ab, mit dem Ziel, einen Schadenseintritt zu machen. Genauso ist es mit dieser Liquiditätsgarantie für die Banken. Wir wollen eigentlich ein unwahrscheinliches Ausfallrisiko, weil im deutschen Bankensystem geht es gerade im internationalen Vergleich eigentlich gut, und ich hoffe, dass es Ihrer Sparkasse und Volksbank, dass Sie da selber schon mal geguckt haben und gefragt haben, die werden Ihnen das bestätigt haben. Aber der Staat muss mit dieser Art Liquiditätshaftpflichtversicherung das Vertrauen Schritt für Schritt wiederherstellen. Und wir spüren, dass jetzt erste größere Banken unter diesen Liquiditätsschirm gegangen sind und sich wieder untereinander Geld ausleihen. Das ist der Schritt 1 unserer Feuerwehraktion, die Wiederherstellung des Vertrauens, dass Banken sich untereinander Geld leihen, damit die Banken das beispielsweise auch ihren Kunden wiedergeben können, damit die Kunden damit was kaufen können oder die Kunden damit was investieren können, damit der Laden wieder richtig bohrt. Der zweite Bereich hat etwas damit zu tun, dass nach der Liquiditätskrise eine weitere Krise kam, das war die Aktienkrise. Weil alle gedacht haben, oh, 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 ist mein Papier noch sicher, geht das runter, haben alle, Teufel, was raucht, verkauft. Ich hoffe, ihr habt keine Aktien, aber nehmen Sie ihn arm, geben Sie ihm Trost, der hat es im Augenblick, oder Sie haben es dann im Augenblick nicht einig. Wir haben Wertverluste von 30-40%, teilweise von deutlich über 50% gehabt. Das hat dazu geführt, dass in unserem Bankensystem, weil die auch kräftig Verluste geschrieben haben, das Eigenkapital zusammengeschmolzen ist. Nun ist das mit den Banken so wie mit dem ganz normalen Leben. Du kannst nicht alles fremdfinanzieren, du brauchst auch ein gewisses Eigenkapital. Und deswegen haben wir uns in unserer Feuerwehraktion zu einem zweiten Schritt entschieden, nämlich den Banken Kapital zu geben, damit sie im Verhältnis jetzt nicht plötzlich auch noch aus dem Markt ausscheiden müssen, weil sie sich nicht gegenseitig vertrauen, sondern weil sie auch unterkapitalisiert sind. Das ist im Kern unsere Feuerwehraktion, die unter dem Überbegriff Finanzmarktstabilisierungsgesetz in Kraft getreten sind. Wir haben das innerhalb einer Woche durchgezogen. Die Amerikaner haben innerhalb eines halben Jahres weniger bewegt als wir. Es sind erste private Banken jetzt dabei, wie die Commerzbank, aber es sind auch viele öffentlich-rechtliche Institute. Das sage ich all denjenigen, die im Verwaltungsrat eines solchen sitzen, nämlich der Sparkasse. Wir haben damit den Sparkassensektor stabilisiert, ganz, ganz wesentlich. Ich will nicht wissen, was, wenn große öffentlich-rechtliche Banken kaputt gehen, das für die öffentlich-rechtlichen Banken in der Region bedeutet hätte. Ich will mir das gar nicht im Einzelfall ausmalen. Jetzt bin ich bei der Frage, nachdem der Brand hoffentlich sich löscht, sind in der Frage, welche Rückfolgerungen welche Schlussfolgerungen wollen wir ziehen für die Spielregeln? Da ist es ganz wichtig, das kannst du nicht national machen, sondern du musst dich da mit den Leuten ein bisschen abstimmen. Das ist das, was zum gegenwärtigen Zeitpunkt kommt. Der Herr Sarkozy, der hat bestimmte Vorstellungen, wie die Regeln, die würde ich im Einzelfall nicht gerne übernehmen. Die Frau Bundeskanzlerin hat bestimmte Vorstellungen, sie betreffen, dass man diese Hedgefonds besser überwacht, dass man den Kreditvertrag zu dem macht, was er von der Wortbedeutung eigentlich ist. Nämlich, das hat ja was, kommt von Credere, habe ich mal früher gelernt. Das heißt Vertrauen oder Glauben, das heißt derjenige, der einen Kredit gibt, muss den da kennen, dem er den Kredit gibt, und ich muss meiner Bank trauen und die Bank muss dem Kreditnehmer trauen. Also das kann man beispielsweise regeln, indem man sagt, da muss mehr Eigenkapital drunter, die darf nicht weiterverkauft werden. Da gibt es Spielregeln, die man national wie international sehr, sehr klug regeln wollen. Wir wollen eine internationale Regelung des Vergütungssystems. Maß und Mitte bei der Vergütung bedeutet vor allen Dingen, dass nicht der kurzfristige Erfolg honoriert wird, sondern der nachhaltige Erfolg. Wenn Sie ein Geschäft machen im Finanzierungsbereich, wo Sie innerhalb weniger Tage eine hohe Marge erzielen wollen, gehen Sie völlig andere Risiken aus, als wenn Sie sozusagen im Rückblick von ein, zwei Jahren die Werthaltigkeit und die Nachhaltigkeit Ihres Geschäftes machen. Und das hat auch sehr viel mit Vergütungsstrukturen zu tun. Die Vergütungsstrukturen, die auf nachhaltigen Erfolg setzen, beispielsweise stärkere Grundlohnorientierung und eine stärkere Kurzfristorientierung in variablen Bestandteilen, reizen auch dazu mehr an. Man kann das auch durch Spielregeln beim Bankgeschäft eher machen, indem man den Banken sagt, ihr dürft nur bestimmte Fristigkeiten in eurem Portfolio halten. Auch da, glaube ich, sind wir drin. Und diese Summe der Spielregeln, die bis hin zu den Bilanzierungsvorschriften gehen, die interessiert die Bevölkerung nicht so sehr. Aber die sind jetzt, nachdem der Brand noch glüht, in manchen Flecken noch lodert, die eigentliche Schlussfolgerung. Ich spüre in dem Zusammenhang auch kritische Fragen, warum wir denn den Bankleuten den Hintern retten und jetzt nicht plötzlich riesengroße Mengen an gleicher Größenordnung der Bevölkerung geben. Der ist ja auch schlecht. Erstens hoffe ich, dass aus dieser Liquiditätsversicherung gar nicht so große Zahlungen kommen. Und zweitens will ich deutlich machen, wir haben nicht den Bankensektor geschützt, sondern wir haben uns alle geschützt vor einem Zusammenbruch des Bankensektors. Das Ziel dieses Rettungspaketes, dieses 500 Milliarden Rettungspaketes, war nicht die Rettung der Banken, sondern eigentlich ihre und unsere gemeinsame Rettung. Die eigentlichen Nutznießer sitzen hier um den Tisch. Und das ist die ganz normale Bevölkerung, von dem Hartz-IV-Empfänger, der seine Leistung bekommt, von dem mittelständischen Unternehmer, von der Rentnerin oder dem Rentner und Pensionsempfänger, der weiterhin Bankdienstleistungen in Gaschow. Das sind die eigentlichen Nutznießer. Das Zweite, was in dem Zusammenhang sagen, muss man nicht eigentlich diese Leute alle verhaften? Ist ja auch, ne? Erstmal will ich sagen, ich kann es nicht besser. Ja, also viele Menschen, die jetzt alle rausschmeißen, erschießen wollen, bestrafen, erhängen wollen, das sind ja alles Vorschläge, die ich in meiner Post habe, denen versuche ich zu sagen, erschießt den Pilot nicht vor der Landung. Ja, wir sind auch auf die Expertise derjenigen angewiesen, die in diesem Zusammenhang eine Bank führen können. Und der katastrophale Niedergang der Kreditanstalt für Wiederaufbau unter einer ehemaligen Kollegin, nämlich von Frau Matthäus-Meyer, sollte uns alle vorsichtig stimmen, dass der Bankkommissar aus der Politik es besser kann als der Bankmanager. Wir müssen aber auch deutlich machen, dass in allen Fällen, wo wir bereits unter geltendem Recht glauben, also erst mit unserem gesunden Menschenverstand, aber auch unter den allen anderen Fällen sehen, dass dort was schiefgelaufen ist und dass dort eingegriffen werden muss, dass da auch Verhaftungen erfolgen, beziehungsweise Ermittlungen. Also wenn ein Vorstand richtig Mist gemacht hat, Nach dem Aktienrecht kann er inklusive seines Privatvermögens zur Haftung gezogen. Ich will das nur mal sagen. Dass das Empfinden der Bevölkerung ist, dass es dazu keines Prozesses bedürfte, das ist, mag stimmen. Aber wir sind nun mal ein Rechtsstaat und Gott sei Dank sind wir ein Rechtsstaat, das setzt Anklage und Verurteilung voraus. Aber unser persönliches Empfinden dürfen wir jetzt bitte nicht zum Maßstab machen, über diese Menschen alle den Stab zu brechen. Ich bin sehr froh, dass heute Herr Zumwinkel Steuerhinterziehung zur Anklage gebracht worden sind. Bei Hypo Real Estate laufen mehrere staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Wir haben Klageverfahren in mehreren Fällen in der IKB. Und auch bei der KfW sind rechtliche, strafrechtliche Schritte gegenüber den Verantwortlichen am Laufen. Das ersetzt natürlich keine rechtsstaatlichen Prozesse, ich sage das mal in aller Klarheit. Werbe allerdings auch dafür, dass man erst dann auch bitte rechtsstaatliche Prinzipien gelten lässt und nicht sozusagen seinen freien Empfindungen in dieser Situation laufen lassen lässt. Eine letzte Anmerkung. Wir tun auch im Übrigen was zur Stützung der Konjunktur. Für mich ist das, gebe ich zu, etwas schwierig, weil ich mein politisches Leben immer jedem erklärt habe, Konjunkturprogramme nützen nichts, sie kosten viel und am Ende stehen nur höhere Steuern und Inflation. Ich will aber trotzdem erläutern, auch wenn ich davon nicht überzeugt bin, warum die Bundesregierung jetzt so handelt, wie sie handelt. Im Kern geht es darum, auch den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, der Staat tut das, von dem viele glauben, was er kann. Nämlich auch so eine Art Schutzschirm über die Menschen zu spannen, über einzelne Sektoren und Arbeitsplätze. Und ich will nicht verschweigen, dass es mich schon sehr beeindruckt hat, dass 70% der Deutschen glauben, dass das gut ist. Ich hoffe, die Erwartungen, die werden nicht enttäuscht, denn das ist meine Befürchtung. Wenn das so einfach wäre mit den Schutzschirmen über Arbeitsplätze, weiß ich eigentlich nicht, warum wir das nicht gemacht haben, als 5 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos waren. Wir haben jetzt die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 16 Jahren. Da ist, im Übrigen wird das ja vergessen, ausgeblendet im Kern. Aber trotzdem musste die Regierung, stand bei einem enormen Handlungsdruck. Und wir werden dieses Paket jetzt prüfen. Ich sehe meine Funktion im Kern darum, den größten Blödsinn zu verhindern. Aber am Ende, glaube ich, wird auch diese Regierung zwar anders handeln als eine Regierung, die wir allein oder gemeinsam mit der FDP stellen würden. Die hätte in dieser Situation vielleicht zuvor das mal an Steuersenkungen gedacht, damit nicht der Staat, sondern die Bürgerinnen und Bürger selber entscheiden, wofür sie Geld ausgeben. Aber am Ende der Diskussion wird auch das Signal kommen, dass die von Angela Merkel geführte Bundesregierung neben dem Bankenrettungspaket mit einem solchen Konjunkturpaket zumindest, so hoffe ich, ein stabilisierendes psychologisches Moment aufgreift. Es wird von vielen der Bevölkerung auch erwartet und in diesem Sinne wollen wir auch handeln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche insbesondere Herrn Rüskamm viel Erfolg für die jetzt folgenden politischen Auseinandersetzungen. Wir können Unterstützung aus Herford gut gebrauchen im Deutschen Bundestag, nachdem gerade der gekommene Reinhard Göner sich für etwas anderes entschieden hat. Aber auch Herford, die bürgerliche Mitte in Herford braucht ein Sprachrohr in Berlin. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, arbeiten, rackern und unsere Politik gut erklären und gut erläutern, hoffe ich, dass er gemeinsam von Ihnen getragen ein guter Repräsentant Ihrer Region in der nationalen Politik ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Soweit die Aufzeichnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.